Radio 1. Die Profis.
Heute geht's los. Die ganze Woche schon. Ach, noch viel länger wurde drüber geredet. Ab heute werden dann die Unterschriften gesammelt für das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Angeblich ist jeder Zweite dafür. Eine Initiative möchte, dass das Land Berlin allen großen Wohnungskonzernen die Wohnungen abkauft. Und wenn die sich weigern, dann werden sie enteignet. So habe ich das zumindest verstanden. Möglich werde das durch das Grundgesetz, sagen die Initiatoren. Und deshalb wollen wir uns die entsprechenden Paragraphen dort mal genauer anschauen mit dem Staatsrechtler und Finanzexperten Professor Dr. Christian Waldhoff von der Humboldt-Universität. Herr Waldhoff, guten Morgen.
Guten Morgen.
Artikel 14 Grundgesetz sagt, eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Das ist ziemlich schwammig formuliert, finden Sie nicht?
Ja, das ist schwammig formuliert. Mit solchen Formulierungen können aber Juristen umgehen. Ich würde vielleicht zunächst erstmal sogar sagen, dass das Volksbegehren einen falschen Titel hat, denn die wollen gar keine Enteignung im Sinne dieses Artikel 14 des Grundgesetzes, sondern sie wollen eine Vergemeinschaftung, eine Sozialisierung dessen, was sie da kaufen wollen.
Wo ist der Unterschied?
Enteignung ist die Wegnahme eines ganz konkreten Vermögensgegenstands durch den Staat zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe. Und Sozialisierung oder Vergemeinschaftung ist, wenn ein Unternehmen in Gemeinwirtschaft übergeführt wird, also in eine Wirtschaftsform, die nicht auf Gewinnerzielung abzielt. Also der klassische Fall der Enteignung ist, dass ein Grundstückseigentümer sein Grundstück für eine Straßenbau- oder Eisenbahnbau nicht verkaufen will. Es ist das letzte Grundstück, was noch fehlt, um die Trasse zu bauen. Dann kann das unter bestimmten Voraussetzungen enteignet werden. Und das andere ist, dass Unternehmen, die bisher marktwirtschaftlich agieren, also auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind, in sogenannte Gemeinwirtschaft überführt werden, das heißt in eine Unternehmensform, die nicht auf Gewinnerzielung abzielt. Und das ist sozusagen das Anliegen dieses Volksbegehrens, sodass das im technischen Sinne gar keine Enteignung sein soll, sondern eine Sozialisierung dieser Wohnungsunternehmen.
Und da sitzt dann Artikel 15 Grundgesetz an, da berufen die sich drauf, da steht drin, Grund und Boden können zum Zwecke der Vergesellschaftung in Gemeineigentum überführt werden. Wie kommt denn so ein Artikel überhaupt ins Grundgesetz? Ich habe immer gedacht, Vergesellschaftung, das ist doch eigentlich ein marxistischer Begriff, oder nicht?
Das ist auch ganz richtig gedacht. Sie müssen nur davon ausgehen, dass zur Entstehungszeit des Grundgesetzes, also 1948, 49, die politischen Parteien, die beteiligt waren, und das waren vor allen Dingen die SPD auf der einen Seite und die Unionsparteien auf der anderen Seite, sich über eine Wirtschaftsverfassung für die zu gründende Bundesrepublik nicht einigen konnten. Erstens waren die Unionsparteien gar nicht so marktwirtschaftlich eingestellt, wie sie das heute sind. Und zweitens, die SPD vor ihrem Godesberger Programm, das hat 59, war ja auch noch eine im Kern durchaus marxistische Partei, zumindest in ihrer Wirtschaftspolitik. Und wie schließt man jetzt einen Kompromiss, wenn man die Verfassung formuliert, das Grundgesetz formuliert? Man gibt beiden Seiten etwas. Für die bürgerlichen Kräfte die Eigentumsgarantie des Artikel 14 Grundgesetz, das Eigentum ist geschützt. Und für die eher sozialistischen Kräfte diesen Sozialisierungsartikel. Das ist dann die Vertagung des Problems, wie sich die Wirtschaftsverfassung und Wirtschaftsordnung dann wirklich entwickeln wird in die Zukunft. Ein klassischer Modus, wenn man eine Verfassung formuliert.
Nun sind ja die sozialistischen Kräfte in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik zwar nicht obsolet geworden, aber sie haben doch deutlich an Einfluss verloren. Wenn also dieser Grundgesetzartikel quasi der Zeit geschuldet ist, damals 47, 48, warum gilt er dann noch heute?
Weil Verfassungsartikel auf Dauer formuliert sind. Die Verfassung hat ja einen dauerhaften Geltungsanspruch. Und allein die Tatsache, dass dieser Artikel noch nie angewendet wurde, was richtig ist, führt nicht dazu, dass er nicht mehr gilt. Denken Sie daran, das Parteiverbot, auch eine Regelung im Grundgesetz, wurde Anfang der 1950er Jahre zweimal angewendet und dann wurde es 60 Jahre nicht angewendet, als es um das MPD-Verbot ging, hat das Bundesverfassungsgericht gleichwohl aus gutem Grund gesagt, der Artikel gilt natürlich noch. Also allein die Tatsache, dass das mal längere Zeit nicht angewendet wird, hier ist es noch etwas extremer, hier wurde der Artikel 15, der Sozialisierungsartikel, noch nie angewendet, führt nicht automatisch dazu, dass er nicht mehr gelten würde.
Ihr Kollege, der Rechtswissenschaftler Helge Sodan von der FU Berlin, hat ein Gutachten erstellt zu dieser Frage und er sagte heute Morgen im Deutschlandfunk.
Nun, die Verfassung von in Berlin, stammt aus dem Jahre 1995. Sie ist nach der Wiedervereinigung komplett neu gefasst worden. Und die Berliner Verfassung enthält, obwohl es ja zu diesem Zeitpunkt schon den Artikel 15 jahrzehntelang gab, keine Sozialisierungsermächtigungsvorschrift. Man hat ganz bewusst davon abgesehen.
Kann das dieses ganze Vorhaben ungültig machen?
Das berührt erstmal nicht die Gültigkeit des Artikel 15 des Grundgesetzes. Das hat Herr Sodann ja auch nicht behauptet. Die Frage ist, in Berlin gibt es in der Tat keinen Sozialisierungsartikel. Und Herr Sodann hat recht, 1995 stand das nicht auf der Tagesordnung. Auch die SPD hat bei der Neuformulierung der Berliner Verfassung nicht darauf bestanden, weil sie ja jetzt auch eine ganz andere Wirtschaftspolitik vertritt als 1948, 1949. Die Frage ist, was gilt dann für Berlin und in Berlin? Denn in der Berliner Verfassung von 1995 gibt es einen Eigentumsartikel, der dem Artikel 14 Grundgesetz entspricht. Und da enthält das Grundgesetz eine Norm, eine Vorschrift, einen Artikel, das ist der Artikel 142, dass die Grundrechte in den Landesverfassungen so weit gelten, wie sie den Grundrechten im Grundgesetz entsprechen. Und das wird allgemein so ausgelegt, dass die Landesverfassungen auch mehr Grundrechtsschutz bieten können als das Grundgesetz, aber nicht weniger. Und man muss dann gucken, ist das jetzt mehr Grundrechtsschutz in Bezug auf das Eigentum oder weniger auf das Eigentum. Aber das ist in der Tat eine schwierige und ungeklärte juristische Frage, ob dann in Berlin eine solche Sozialisierung überhaupt möglich wäre.
Also gehen Sie davon aus, wenn diese 20.000 Unterschriften gesammelt sind und dann hinterher auch die notwendige Anzahl für das Volksbegehren, es wird auf jeden Fall vor Gericht landen?
Davon gehe ich in jedem Fall aus. Die spannende Frage wäre nur, wo landet es? Vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof oder vor dem Bundesverfassungsgericht oder vor beidem? Wenn das in Form einer Verfassungsbeschwerde überprüft werden würde, müssten sich die Beschwerdeführer, also zum Beispiel ein sozialisiertes Wohnungsunternehmen, Deutsche Wohnen AG oder so etwas, entscheiden, weil nach Berliner Landesverfassungsprozessrecht kann man nicht gleichzeitig hier in Berlin vor dem Verfassungsgericht klagen und in Karlsruhe. Wenn man in Berlin anfangen würde und dort verlieren würde, dann könnte man freilich gegen dieses Urteil noch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anrufen. Also Sie sehen, auch prozessual ist das alles relativ kompliziert.
Und wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Auf jeden Fall sind wir froh, dass Sie uns mal richtig aufgeklärt haben über die Grundlagen dieser Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ich sage danke dem Staatsrechtler Professor Dr. Christian Waldhoff von der Humboldt-Universität. Schönes Wochenende, Herr Waldhoff.
Vielen Dank Ihnen auch.
Danke, tschüss.